Willkommen wieder bei Gesund werden, gesund bleiben. Und heute haben wir wieder eine super spannende Podcast-Folge. Und heute geht es um das Thema, wie können wir mit personalisierter Ernährung unsere Gesundheit verbessern? Und macht personalisierte Ernährung überhaupt Sinn oder reichen allgemeine Empfehlungen? Da gehen wir heute drauf ein und gehen natürlich darauf ein, wie es auch mit Lebensmittelunverträglichkeiten aussieht. Was können uns Bluttests über den Darm sagen? Welche Rolle spielt der Darm, das Mikrobiom? Und wie kann man eigentlich chronischen Krankheiten vorbeugen, ihnen entgegenwirken oder sie sogar teilweise reversibel machen? Super spannender Podcast mit der Juliane. Und ich freue mich mega drauf, weil wenn ihr noch nicht gesehen habt, den Blutzucker-Podcast, schaut euch den auch unbedingt an. Auch ein sensationeller Podcast. Und deswegen starten wir jetzt in diese Folge, weil die wird auch super gut.
Willkommen zu einer neuen Folge von Gesund werden, gesund bleiben bei Dr. Schwarzel. Hier geht es darum, wie Sie nicht nur gesund werden, sondern auch gesund bleiben. Entdecken Sie praktische Tipps, wissenschaftliche Einblicke und neue Ansätze für Ihre Gesundheit. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Gesund werden, gesund bleiben bei Dr. Schwarzel. Und ich habe wieder die Ehre, mit Juliane Kupfer zusammenzusitzen. Und wir sprechen heute über das Thema personalisierte Ernährung, was ein absolut spannendes Thema ist, weil ihr kennt das alle, da draußen sind die ganzen Diäten und es wird das empfohlen, es wird dies empfohlen, ob es dann mal die Kohlrübensuppendiät war oder ob es jetzt Carnivore ist, ob es Low Carb ist oder die Glücksdiät, auch sicherlich sehr bekannt gewesen. Ist einfach super spannend zu sehen, wie das Ganze funktioniert und wie personalisierte, also wie Ernährung sich auch auf uns auswirkt, aber dass jeder Mensch da anders ist. Und da gehen wir heute drauf ein und da bin ich super gespannt, worüber wir heute sprechen werden, weil ich gehe mal davon aus, dass, naja, wenn ich ein Brot esse, hat das den gleichen Effekt auf mich wie auf jeden anderen, genauso wie bei Nudeln oder bei Fleisch oder sowas. Und hatten wir im Vorfeld schon kurz gesprochen, dass es nicht so ist. Also das freut mich schon mal sehr. Nur kurz zu dir nochmal. Du bist ja studierte Ernährungswissenschaftlerin und Sportwissenschaftlerin, hast da beide einen Bachelor gemacht, bist gerade dabei, deine Doktorarbeit zu schreiben im Bereich des Blutzuckers. Da ganz, ganz spezifisch drauf. Das heißt also sehr, sehr krass an diesem ganzen Thema Ernährung dran. Und bist auch noch eine sehr, sehr gute Golfspielerin, das darf man nicht vergessen. Handicap 0, ja. Sehr beeindruckend, muss man sagen. Erste Bundesliga gespielt, zweite Bundesliga gespielt, auf der Tour mit dabei als Ernährungsberaterin und Wissenschaftlerin. Und hast natürlich auch viele Sportklienten, die einfach darauf vertrauen, dass du ihnen die Performance jeden Tag gibst. Und natürlich auch ihre personalisierte Ernährung machst. Deswegen perfekt, dass du da bist, weil da kann glaube ich, selten jemand besser drüber sprechen als du. Einfach zu zeigen, was das ausmacht und welche Unterschiede das ausmacht.
Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ja, super gerne. Super gerne. Lass uns mal darüber sprechen, warum allgemeine Ernährungsempfehlungen oft keinen Sinn machen.
Allgemeine Ernährungsempfehlungen sind einfach zu pauschal. Die gehen nicht wirklich auf die individuellen Bedürfnisse, auf die Ziele und auch auf die Lebensumstände ein. Und was ich immer ganz auch erstaunlich finde, ist gerade auch das Thema Lebensmittelunverträglichkeiten. Und da reden wir noch nicht mal von den genetischen, diese typischen, wie man auch kennt, Laktose- und Glutenunverträglichkeit, sondern auf Lebensmittel, die wir aktuell essen und auf die wir aktuell unser Immunsystem mit Entzündung reagiert. Und dann finde ich es, kann ich nicht, das finde ich unmoralisch auch, Lebensmittel empfehlen, die allgemein und theoretisch gesund wären. Also zum Beispiel auch mal Vollkornprodukte, Eier, Avocado, Nüsse etc. Wo ich dann aber sehe bei jemandem individuell, dass er die oder sie die Lebensmittel nicht verträgt. Und wenn ich das aber empfehle und die Person das dann isst, dann Entzündungen verursache und ich dann letztendlich noch schuld bin, dass dann weitere entzündungsfördernde Krankheiten dann auftreten. Also das geht natürlich nicht. Und deswegen finde ich, muss man da auf alle Fälle das immer wieder testen, was man denn braucht. Jeder hat natürlich, bringt schon mal gewisse Einstellungen mit. Also wie wir in der Schwangerschaft, wie unsere Mutter in der Schwangerschaft gegessen hat, prägt unseren Stoffwechsel, unser Immunsystem, unsere Geschmacksvorlieben. Dann, ob wir normal geboren worden sind oder gestillt worden sind, das hat schon mal den ersten Einfluss auf Darmsystem, Immunsystem, Stoffwechsel. Und das muss ich natürlich mit berücksichtigen.
Ja, Wahnsinn. Das sind schon viele Varianten drin, die man dann haben kann in der Ernährung. Gehen wir nochmal auf das Thema Geburt ein und auch Kinder, Darmsystem und sowas. Was ist denn zum Beispiel, wenn Antibiotika spielt auch eine große Rolle, wenn man relativ früh Antibiotikum bekommen hat, um wahrscheinlich das Kind zu retten, dann hat das Kind ja quasi einen Zero-Darm quasi, weil der ist ja dann komplett einmal ausgelöscht. Wie kriege ich das denn wieder hin, dass der Darm sich dann wieder sinnvoll und richtig entwickelt? Oder wie kriege ich das hin bei Kindern, die eventuell nicht gestillt worden sind, dass man den Darm positiv entwickeln kann?
Manche haben von Grund aus schon eine genetische Unverträglichkeit dann in zum Beispiel Laktose oder Gluten.
Ja.
Gerade auch sowas wie Glutenunverträglichkeit kann dann zu Wachstumsstörungen oder Stopps führen bei Kindern. Und das ist auch immer so ein erstes Anzeichen, dass man das mal untersuchen lassen sollte, wenn eben Hautprobleme, wenn es sehr, sehr reizbar ist oder eben Wachstumsstörungen auftreten. Und dann soll man diese Lebensmittel, also zum Beispiel Gluten, einfach vermeiden.
Mhm.
Genau, was war nochmal die andere Frage?
Sorry. Die andere Frage war nur, ob man das, wie ich den Darm wieder aufbauen kann.
Genau, den Darm kann man wieder aufbauen, indem man die Lebensmittel, auf die man nicht gut verträgt aktuell oder eine Unverträglichkeit hat, dass man die vermeidet und reduziert.
Ja.
Das heißt auch nicht, dass man die lebenslang reduzieren muss, sondern einfach mal die nächsten 6 Monate und dann wieder testet. Wenn man immer noch die Lebensmittel nicht gut verträgt, dann muss man es vielleicht auch länger weglassen.
Okay.
Aber das kann oft ist es so, dass man es wieder mit in die Ernährung integrieren kann. Und ich würde das Ganze auch mit Nahrungsmittelergänzungen unterstützen, je nachdem, was auch hier das Mikronährstoff, die Analyse im Blut gezeigt hat. Da gibt es Stoffe wie eben Probiotika, Präbiotika. Auch nochmal zur Erklärung vielleicht. Probiotika sind unsere gesunden Darmbakterien, die wir mehr wollen im Darm. Die Präbiotika sind, ist das Futter für die gesunden Darmbakterien. Dann brauchen wir auch Stoffe wie L-Glutamine, Aminosäuren, Vitamine, solche Geschichten.
Total spannend. Und können wir die über die Nahrung aufnehmen oder ist es, also wo kriegen wir das Ganze her?
Genau, also man kann das Ganze eben durch Nahrungsergänzungsmittel unterstützen. Man kann durch die Ernährung eben Präbiotika werden Ballaststoffe, also viel Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte oder die Probiotika, es werden zum Beispiel auch in fermentierten Lebensmitteln.
Okay.
Joghurt, Kefir, Kimchi, Kombucha, Miso, Tempeh.
Tempeh ist ja meistens aus Sojabohnen.
Genau, fermentierte Sojabohnen.
Sojabohnen in dem Fall gut oder in dem Fall nicht gut? Weil Soja halt ein Problem sein kann.
Genau, Soja ist so ein neu modernes Lebensmittel, dass es unser Darm nicht wirklich kennt und dass er so eine Toxizität aufweist.
Mhm.
Aber da es fermentiert ist, hat es wieder auf der einen Seite auch wieder gute Einflussfaktoren auf unseren Darm.
Okay, cool.
Und das sehen wir eben auch. Also das ist auch ein Teil von meiner Doktorarbeit, das im Bereich personalisierte Ernährung ist, dass jeder hat ein einzigartiges Darmmikrobiom.
Krass.
Und das ist wie der Fingerdruck, so persönlich. Und selbst genetisch identische Zwillinge haben ein so unterschiedliches Darmmikrobiom. Und schon aufgrund, nur wegen des Darmmikrobioms, kann Ernährung nicht allgemein gefasst werden, weil Krass. Jeder von uns unterschiedliche Lebensmittel verträgt, einen unterschiedlichen Stoffwechsel da auch hat und einen unterschiedlichen Bedarf auch hat.
Mhm.
Und das muss man testen. Und dann kann man wirklich die für einen selber optimale Ernährung finden, vor allem die auch für die Gesundheit ist.
Ja.
Also wieder, wenn ich Lebensmittel esse, auf die ich mein Immunsystem reagiert. Und das ist das Spannende. 70-80% meines Immunsystems sitzt hinter der Darmwand. Und wenn ich etwas esse, das ich nicht vertrage, aber es muss nicht Symptome auslösen, diese typischen Symptome wie Verdauungsstörung, Durchfall, Blähungen, Schmerzen auch oder volle Gefühl, Obstipation, also Verstopfung. Das kann auch sein, dass die still verlaufen.
Mhm.
Das heißt dann stille Entzündungen, Silent Inflammation.
Auch nicht gut.
Nee, auch nicht gut, weil wir spüren es nicht, dass es uns nicht gut tut, aber unser Immunsystem dahinter wird ständig aktiviert. Das zieht uns enorm viel Energie. Und es entstehen ständig diese Entzündungen im Körper und das führt dann auch wieder zu Gesundheitsproblemen. Und das weiß man aber nicht, man kriegt es nicht mit.
Ja,
das ist das Problem.
Ist total krass. Sprechen wir da auch im Prinzip über das Thema Leaky Gut am Ende des Tages?
Genau.
Dass die Darmwand durchlässig wird durch Sachen, die wir nicht vertragen?
Genau. Also nicht nur durch Sachen, die wir nicht vertragen, durch Stress, durch Alkohol, durch Nikotin, durch Umweltstoffe, auch wenn wir in der Stadt leben, die, also selbst München, Berlin, Hamburg, auch die größeren Städten, da sind einfach Umweltgifte auch, da ist die Luft nicht so gut. All diese Dinge schädigen unseren Darm, auch zu viel Bewegung, schlechter Schlaf, zu viel Blutzucker, also so viele Dinge. Also ich frage mich, ob jemand überhaupt so einen komplett funktionierenden Darm hat. Ja. das ist ja auch so ein Thema an sich, das Darm, da müssen wir mal einen Podcast drüber machen.
Ich glaube auch, weil mir fällt nämlich als nächstes Thema sofort ein, Darm-Mikrobiom-Transplantation. Genau.
Ja, Stuhltransplantation.
Ja, genau, Stuhltransplantation von einem sehr gesunden Menschen, einfach den Stuhl nehmen und dann einfach automatisch abnehmen oder sofort gesund sein quasi. Ich weiß, so einfach ist es nicht. Aber ist auch super spannend, weil mich, was du gerade gesagt hast, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass die Varianz so hoch ist, dass wirklich jeder ein einzigartiges Biom hat und was auch sehr unterschiedlich ist. Das erklärt natürlich auch sofort, warum so Faktoren wie Alter und Geschlecht dann gar nicht so eine große Rolle spielen, sondern eher, wie es zu dem Mikrobiom gekommen ist.
Und deswegen, wir sehen da einmal die Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien, wo ich die Ernährung genau personalisieren muss. Ich sehe einmal, welche Mikronährstoffe im Blut sind denn mangelhaft, welche müssen wir denn auffüllen. Da kann ich mit Lebensmitteln natürlich auch sagen, wir bauen die und die Lebensmittel mehr in die Ernährung ein. Dann haben wir natürlich auch, wie schaut denn der Alltag aus? Kann ich kochen? Bin ich viel unterwegs? Ja. Esse ich früh oder spät? Also da muss man die Ernährung ja auch anpassen. Und wie viele Mahlzeiten habe ich, dass ich alle Nährstoffe in den Körper bekomme? Dann jeder hat Geschmacksvorlieben. Wir machen eine Ernährungsweise nur, die uns schmeckt. Ja, die muss schon Spaß machen. Ne? Sie muss einfach und praktikabel sein. Und dann haben wir nur auch die Ernährungsseite. Und da hat mein Doktorvater eine ganz, ganz interessante Veröffentlichung geschrieben, auch zum Thema Ernährungsdeterminanten. Also was hat einen Einfluss auf unsere Ernährungsentscheidungen, die wir treffen, und Ernährungsverhalten. Und das ist eine Studie, die kann ich echt auch nur ins Herz legen, ist eben von Professor Dr. Kurt Gedrich von der TU München. Und da zeigt er eben auf, es ist zum einen klar das, was theoretisch gesund ist, aber dann spielt er noch das Soziale mit rein. Also wenn man in einer sozialen Gruppe zum Beispiel auf eine Feier eingeladen ist, dann trifft man ja auch Ernährungsentscheidungen, auch wenn man weiß, das ist nicht gesund für einen.
Ja.
Dann das Psychologische, wenn ich Stress habe, dieses Stressessen, dann nehme ich mehr Zuckerreiche. Auch wenn jemand gestresst ist, der will eher einen Keks als das gesunde Gemüse. Und das braucht er in dem Moment auch.
Ja, klar.
Dann die Traditionen, wo kommen wir her, in welchem Land leben wir, wie bin ich als Kind groß geworden. Jeder von uns hat Mahlzeiten, die er mit extrem Glücksgefühlen verbindet, weil die als Kind viel gegessen hat.
Ja.
Also Ernährung ist so ein komplexes Gebiet und das muss man alles mit einbeziehen.
Das ist krass.
Und das ist der Grund, warum die Diäten ja scheitern alle auch.
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, nämlich die meisten Diäten funktionieren ja für ein paar Menschen, funktionieren sie. Die werden als Beispiel herangezogen, dass sie super funktioniert haben und dann selber. Viele denken, sie scheitern wegen der Disziplin daran, aber ich glaube auch, weil einfach die Diät einfach nicht funktioniert, weil sie nicht auf einen angepasst ist. Und daher auch meine Frage, wie erkennt man eigentlich, ob eine allgemeine Empfehlung oder die aktuelle Ernährung für die eigene Gesundheit wirklich sinnvoll ist? Kann man das gut erkennen oder muss man es immer testen?
Man sieht viele Symptome schon vorher tatsächlich. Also wenn jemand... Das erste Symptom ist mal so Verdauungsprobleme. Also wenn alles, da gibt es sogar so eine Stuhlchart, kann man mal googeln, wie der Stuhl optimal aussehen sollte. Macht auch wirklich mal Sinn, den zu beobachten. Habe ich eher einen dünnen Stuhl, habe ich einen normalen Stuhlgang? Wie oft habe ich Stuhlgang? Da ist immer ganz interessant, wenn Patienten sagen, ist ja normal. Normal ist das nur das, was man kennt.
Ja, ich wollte gerade sagen, was ist normal?
Genau, da habe ich auch Patienten, die sagen, normal ist für mich einmal in 2 Wochen einen Stuhlgang zu haben. Das ist dann halt nicht normal, aber für die Person ist es normal. Ja. Das heißt, alles Durchfall, Verstopfung, Blähungen, Verdauungssachen, das ist ein erstes Symptom. Haut ist ein gutes Symptom, ob man Dinge, also Lebensmittel auch verträgt, weil die Haut ist ein riesen Entgiftungsorgan. Da spürt man zuerst mit Akne, mit Neurodermitis Hautveränderungen. Müdigkeit, bin ich nach dem Essen müde, ist ein super tolles Marker schon mal, ob man es wirklich verträgt. Konzentrationsprobleme, auch wie ist denn die Leistung? Bin ich den ganzen Tag körperlich und mental leistungsfähig? Wie fühle ich mich? Fühle ich mich wohl? Also da gibt es ganz viele Symptome, die mir vorher schon zeigen, macht es Sinn, auch diese Tests durchzuführen oder nicht? Könnten da Lebensmittel sein, die man isst und einem nicht gut tun? Ja, klar.
Wie kommt es eigentlich dazu, dass mir ein Lebensmittel hat ja auch das Wort Leben mit drin. Kommt es eigentlich dazu, dass ich ein Lebensmittel nicht vertrage und jemand anderes es total gut verträgt? Also wie ist der Ablauf dazu? Gibt es da irgendein System dahinter oder ist es einfach nur Glück und Zufall, wie das Mikrobiom ist? Oder was passiert da?
Ganz viel wird, wie schon kurz gesagt, auch in der Schwangerschaft geprägt. Mhm. Da wird schon die Stoffwechsellage durch unsere Mutter geprägt. Dann eben Geburt und Stillen, dann die Kindheit und dann, was man all die Jahre macht, bis man letztendlich dann mal einen Experten vielleicht auch aufsucht oder solche Tests macht, das alles prägt schon einen.
Okay.
Und einen großen Einfluss darauf hat natürlich, wie jetzt, also nicht nur die Genetik, sondern wie schaut jetzt mein Darmmikrobiom aus? Und das habe ich ja über die letzten Wochen und Monate hauptsächlich auch beeinflusst. Bilde ich genügend Verdauungsenzyme? Man kann diesen Test mal machen, wenn man ein paar Wochen laktosefrei lebt und dann wieder Laktose zu sich nimmt, dann hat man ja auch sofort Verdauungsprobleme, weil der Körper die Verdauungsenzyme einstellt.
Okay.
Das Gleiche mit Hülsenfrüchten. Viele erzählen, sie haben Blähungen, weil der Körper auch noch, also es kann sein, dass man die nicht verträgt, kann aber auch sein, dass der Körper noch nicht Verdauungsenzyme genug bildet, weil er es noch nicht gewohnt ist.
Mhm.
Bei einer Ernährungsumstellung merkt man auch, da macht es Sinn, auch Verdauungsenzyme zusätzlich zu supplementieren, weil der Körper es noch nicht gewohnt ist.
Krass.
Den muss man auch wieder erst anlernen. Und da spielen so viele Faktoren mit rein. Auch der Stoffwechsel, den prägt man. Wenn man ein 80 Kilo schwerer Mann hat, der immer 80 Kilo schwer war, verbrennt so und so viel Kalorien pro Tag. Wenn einer von 100 Kilo auf 80 Kilo abnimmt, der verlangsamt seinen Stoffwechsel auch, weil er immer unterkalorisch ist. Und der hat noch jahrelang, wenn er wieder bei 80 ist, einen niedrigeren Energieverbrauch als der schon immer bei 80 war.
Krass.
Weil sein Stoffwechsel runtergefahren ist.
Kriegt man den auch wieder hochgefahren dann? Oder ist es schwierig?
Ja, dauert aber einige Jahre.
Krass, dass es so lange dauert. Da muss man ja super aufpassen, dann wieder normal zu essen, ne?
Genau.
Das ist der Jojo-Effekt.
Genau, und deswegen, ich frage in meinen personalisierten Coachings eben immer ab, wie war die Vergangenheit? Hat man viele Medikamente genommen? Hat man viele Infektionen? Hat man viele Verletzungen gehabt? Was war denn die Krankheitsgeschichte? Wie war die Ernährung die letzten Jahre auch? Wie war sie eben auch da in Schwangerschaft, alles um die Zeit rum? Plus natürlich die aktuellen auch. Wie ist der Lebensstil? Wie sind die Umstände?
Ja.
Und was sind auch die Ziele? Habe ich schon jemanden, der Gesundheitsprobleme hat oder erhöhte Blutfettwerte oder chronische Blutmarker, also die Blutentzündungsmarker, Stoffwechselmarker, die nicht gut sind? Oder habe ich einen komplett gesunden Mensch vor mir?
Ja, klar. Und machst du dann weiter mit den Bluttests oder was ist dein nächster Schritt? Weil die Frage für mich ist ja noch, wenn ich von außen mit den Abfragen kannst du wahrscheinlich schon viel herausfinden.
Ja.
Aber dann ist wahrscheinlich der nächste Schritt, um wirklich zu wissen, was ist verträglich, was ist unverträglich, ist wahrscheinlich ein Bluttest.
Genau.
Aber kannst du damit auch sehen, was wirklich im Darm passiert? Weil der Darm ist ja...
Ja, sehe also, ich tatsächlich.
Ja?
Okay. Ja, also ich mache immer zuerst meine Anamnese und kann aber nur durch die Fragen auch nicht eine optimale Ernährung zusammenstellen.
Mhm.
Ich muss wissen, welche Lebensmittel vertrage ich und welche nicht. Sowohl genetisch, wo eben diese krassen Symptome auch auftreten, wo ich sage, okay, das Lebensmittel muss vermieden werden, da kommen wir nicht drum rum. Und was sind die Lebensmittel, auf die ich einfach aktuell aufgrund von Leaky Gut und Dysbiose von der Darmflora, welche muss ich aktuell vermeiden, weil sie Entzündungen verursachen. Und nur dann kann ich meine Ernährung zusammenstellen und noch schauen, dass eben alle Nährstoffe trotzdem in den Körper kommen, dass ich genug Eiweiß habe, genug Gemüse, genug Ballaststoffe, um meine da sind die allgemeinen Ernährungsempfehlungen ganz hilfreich, weil die geben so einen Richtwert, okay, wie viel brauche ich von welchen Nährwerten? Und es ist wichtig für mich zu sehen, wie sind denn die Mikronährstoffe? Habe ich einen Vitaminmangel? Habe ich, wie ist mein Omega-3-Index? Wie sind die Aminosäuren, die Fettsäuren? Und sowohl zu viel als auch zu wenig ist nicht gut. Und dann zu schauen, wie schaut es bei dir im Körper aus? Was brauchst du denn? Und dann können wir die perfekte Ernährung zusammenstellen.
Cool.
Und diese Tests brauche ich auch.
Ja. Und dann, also wenn du so eine perfekte Ernährung zusammenstellst, dann besteht die wahrscheinlich aus bestimmten Nahrungsmitteln, die du weglassen musst.
Ja.
Nahrungsmitteln, die mehr gegessen werden müssen. Und wahrscheinlich auch, wenn du dir die Mikronährstoffe anschaust, dann wahrscheinlich auch Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, die dazugenommen werden, um bestimmte Sachen auszugleichen.
Ja. Genau, damit man einfach, weil man nur durch die Ernährung, dessen auch immer so kontroverse Diskussionen, braucht man Nahrungsergänzungsmittel oder nicht?
Ja.
Ich sag da auch immer, Test, wenn man einen Bluttest macht und sieht, die Mikronährstoffe sind alle im grünen Bereich, dann brauche ich natürlich keine Nahrungsergänzungsmittel. Klar. Dann gebe ich auch keine und empfehle auch keine. Wenn ich aber sehe, die Werte sind einfach im roten Bereich und selbst mit den Lebensmitteln, selbst mit einer gesunden Ernährung bekomme ich die Werte nicht in den grünen Bereich, was damit zusammenhängt, dass unsere Lebensmittel auch nicht mehr die Nährstoffe haben, die sie mal hatten.
Ja.
Durch Monokultur, durch zu unreif geerntet, durch Totkochen enthalten sie nicht mehr so viele Vitamine, wie sie mal hatten und Antioxidantien. Und dann haben wir aber auch noch einen erhöhten Bedarf durch die Stressbelastung und vielleicht noch körperliche Aktivitäten, dann kommen wir auf unseren Bedarf nicht. Aber das Schöne ist, das kann man testen.
Das ist cool.
Hat man nicht genügend, macht es Sinn, die noch zusätzlich zu nehmen, bis man wieder im grünen Bereich ist. Und da finde ich eine spannende Frage auch immer. Die Bereiche sind ja sehr groß. Also die Range, von dem man sagt, das ist unterversorgt und das ist überversorgt, ist sehr, sehr groß. Und oft sagt ein Arzt einem, ja, die Werte sind ausreichend.
Mhm.
Ich weiß nicht, bei mir war damals in der Schule eine ausreichende 4.
Ja, korrekt.
Und oft kommen auch Patienten zu mir, die sagen, ja, der Wert ist doch ausreichend und er ist in der Range, wo ich sage, ja, aber er ist am untersten Ende. Und ich möchte eher noch nicht mal im Durchschnittsbereich von den Werten sein, sondern ich möchte, was optimale Gesundheit angeht, ich möchte eher am oberen grünen Ende sein.
Mhm. Merkst du da, und das ist jetzt auch sehr stark bezogen auf die Mikronährstoffe und auch die Supplements, weil ich das auch häufig höre. Also erstens natürlich das, ja, ich kann doch über die Ernährung alle Vitamine aufnehmen. Aber das Zweite ist auch, merkst du denn einen Unterschied? Ja, das ist noch eine wichtige Frage, weil mir wird oft gefragt und ich esse auch und nehme relativ viele Supplements zu mir. Und dann wird mir doch häufiger mal die Frage gestellt, merkst du denn einen Unterschied von vorher nachher? Und für mich ist es manchmal ganz schwer zu quantifizieren, weil ich natürlich über einen langen Zeitraum auch dann einen Aufbau gemacht habe, teilweise über 2 Jahre, und ich es gar nicht so gut quantifizieren kann, aber vielleicht hast du da ja bessere Daten zu, wie man das also nicht nur im Blutbild sehen kann, sondern auch wie die Menschen sich dann fühlen.
Ich merke absolut selber bei mir auch, ich bin viel fitter, ich habe keine Energielöcher, ich bin nicht ständig müde.
Mhm.
Viele wissen auch gar nicht mehr, wie könnte denn ein Energielevel auch hoch sein? Viele sagen, ich ist doch eigentlich ganz okay. Und wenn sie es dann mal probieren und diesen Schritt gehen, merken, oh, okay, ich wusste gar nicht, wie viel Energie in mir steckt.
Cool.
Plus man merkt auch richtig, dass wenn man gut mit Mikronährstoffen versorgt ist, dass man weniger krank wird.
Mhm.
Also auch die Frage, wie schnell und wie häufig werde ich denn krank? Und wo ich zum Beispiel auch einen sehr, sehr starken Effekt spüre, ist, ich habe mich selber erst beim Herrn Dr. Schwarzel in der Praxis eine Infusion geben lassen, ne? Einfach fürs Immunsystem nochmal stärken, jetzt gerade so in den Wintermonaten, wenn jetzt alle krank sind um einen und ich einfach nicht krank werden möchte und kann auch die nächsten Wochen. Ne? Da habe ich mir halt eben die Vitamine wie C, wie Coenzym, Q10, Aminosäuren, Selen, Zink, also so ein Boosting-Cocktail geben lassen. Und ich spüre es wirklich, weil das ist natürlich, das geht ins Blut, das wird sofort die Speicher aufgefüllt.
Cool.
Es geht natürlich noch schneller die Aufnahme, als wenn ich nur Supplements nehme, wo Darm, was aufgenommen wird, verdaut wird, absorbiert wird. Ist ja auch so eine Frage.
Ja, genau, wie viel Vitamin C Absorption.
Und das dauert.
Ja, genau.
Also man kann auch über den Darm immer nur eine maximale Menge aufnehmen. Deswegen macht es nicht Sinn, 1000 Milligramm Vitamin C zum Beispiel zu nehmen, sondern das über den Tag verteilt zu nehmen. Und ich spüre wirklich auf den nächsten Tag sofort, ich bin total fit, ich bin energiegeladen, ich bin stark. Ich fühle mich wirklich wie aufgeladen.
Ja, richtig cool, weil nämlich das ist wirklich eine Frage, die ich halt häufiger bekomme und auch habe. So, bringt das alles was? Ich sehe ja meine Werte, wenn ich die von vor 4 Jahren sehe, wo ich wirklich überall nicht mal im Ausreichend war, sondern der graue Bereich, wo die Skala aufhört. Und jetzt bin ich in vielen Bereichen im Optimalbereich oder im ausreichenden Bereich, aber es hat sich stark verändert. Natürlich fühle ich mich vital, aber ich kann auch nicht mich zurückerinnern, wie ich mich damals gefühlt habe. Das ist ein bisschen das Problem dabei. Und
ist aber ganz spannend. Also wenn man spürt vielleicht selber nicht direkt den Unterschied, also höchst vielleicht eben im Energielevel Müdigkeit, solchen Themen. Aber wenn ich schlechte Blutwerte habe und schlecht versorgt bin, ich sehe, dass jemand gefährdet ist, dass es ein Risikofaktor ist. Ich sehe zum Beispiel bei meinen Sportlern auch, wenn die Antioxidantienwerte und Vitamin C und E und Q10 und Glutathion sind wichtige Antioxidantien, wenn die erniedrigt sind und mein Omega-3-Index noch niedrig ist, ich sehe, dass dieser Sportler ein hohes Verletzungsrisiko hat und auch ein hohes Infektionsrisiko. Und meistens passiert dann auch die nächsten Wochen was.
Ja, krass.
Also knallt was und dann haben wir es da, die Geschichte nämlich. Plus die Verletzungen werden nicht so schnell regeneriert und man braucht viel länger, bis man wieder fit ist.
Ja, absolut. Also das ist natürlich bei den Sportlern noch viel vitaler als bei uns, aber natürlich ist es super cool, wenn ich Supplements nehmen kann und dadurch nicht so schnell krank werde oder eine Grippeimpfung vermeiden kann oder sowas. Das ist wirklich sensationell.
Man hatte leider die Kausalität nicht, ne?
Ja, das, was du sagen wolltest, macht total Sinn. Also es ist ja, die Werte befinden sich ja oft in diesem sehr, sehr breiten Spektrum.
Ja.
Und dadurch ist ja selbst, wenn du in dem Okay-Wert bist, bist du ja nicht optimal eingestellt. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt dabei. Und was an der Stelle vielleicht noch eine spannende Frage sein könnte, ist zum Beispiel, es wird ja oft gesagt, das ist teures Pipi. Also Supplements sind teures Pipi. Mhm. Ja, und das ist was auch mit der Absorptionsrate zu tun hat, die du auch angesprochen hast. Und da würde mich 2 Sachen interessieren. Einmal, Absorptionsrate ist wahrscheinlich von den meisten Herstellern schon berücksichtigt, dass man halt 3 Kapseln am Tag nimmt oder 2 Kapseln am Tag nimmt, sodass man halt möglichst wenig davon ausschüttet. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, in den richtigen Bereich zu kommen, dass man halt, wenn man diese, das ist wirklich eine weite Spanne, die vorgegeben wird von ich weiß nicht, welches Gremium das entscheidet.
Ändert sich auch immer wieder.
Glaube ich, weil es ja auch fiktive Werte sind. Ja. Ist ja einfach nur festgelegt von irgendjemandem. Und dass man dann halt versucht, da eher in den oberen Bereich zu kommen, als statt nur im unteren Bereich, wie du schon gesagt hast, eher bei der 1 zu sein als oder bei der 2, anstatt bei der 4 zu sein. Und dann würde mich mal interessieren, wenn bei der Einnahme vor allen Dingen, was würdest du empfehlen? 1 Monat intensiv nehmen oder, die meisten sagen, man soll täglich nehmen, was ja auch in Ordnung ist, oder lieber alle 2 Tage, mal jeden Tag, mal alle 3 Tage über einen langen Zeitraum. Also lieber langfristig nehmen und dafür nicht so konsequent im täglichen Nehmen sein oder tatsächlich nur mal einmal im Monat im Jahr und dann das oder in 6 Monaten wieder einmal, 1 Monat.
Ich würde tatsächlich die Kombination wählen, weil ich würde sagen, wenn die Werte, ist immer auch wieder hier individuell, wenn die Werte schlecht sind, dann würde ich am Anfang das höher dosieren, damit die Werte schneller nach oben kommen. Aber dann, wenn es tatsächlich über die Ernährung auch nicht ausreichend versorgt wird, der Körper, warum auch immer, da ist auch jeder anders. Jeder hat einen anderen Stoffwechsel und jeder hat einen anderen Nährstoffbedarf. Der eine braucht mehr Vitamin C als der andere. Dann macht es auch Sinn, das natürlich längerfristig täglich zu nehmen. Und auch hier, manche Stoffe sind ganz wichtig, die wir über die Ernährung nicht reinbekommen. Omega-3, ein ganz wichtiger Stoff, den würden wir nur über Algen oder über Wildfisch in den Körper bekommen. Mhm. Müssten wir 3-mal die Woche zu uns nehmen.
Schwierig
bei uns in Deutschland. Und gleichzeitig sehen wir dann auch wieder bei den Blutwerten, dass dann bei Wildfisch erhöhte Mikroplastikwerte sind, eventuell auch Aluminium, Schwermetallbelastung. Also das hat dann auch andere Folgen wieder.
Ja.
Und das Omega-3, was man immer hört in Avocado, in Walnüssen, Leinöl, Leinsamen, Chiasamen etc., das ist zwar auch eine Omega-3-Fettsäure, die wichtig ist, aber das ist nicht die super zwei wichtigen DHA und EPA. Und diese Omega-3-Fettsäure wird leider nur in 1-5% in diese zwei wichtigen umgewandelt. Okay. Das heißt, das können wir nicht nutzen. Und die sind gerade wichtig für die Gehirnentwicklung, für die kognitiven Fähigkeiten, Thema Alzheimer, Demenz auch. Auch für unsere, dass die Zellen funktionieren. Die Zellen haben ja eine Zellmembran und da wird Omega-3 mit eingebaut. Und damit die die Nährstoffe aufnehmen, Abfallstoffe rausgehen, die Zellkommunikation funktioniert, unsere Blutgefäße gut funktionieren. Es ist auch so ein bisschen Gegenspieler für Entzündungen, Omega-3. Und da sehen wir halt eben auch, dass die Level sind niedrig. Mhm. Und in Deutschland haben wir durchschnittliche Werte von 4-5% Omega-3-Index. Die wollen aber 8-12%. Und das geht ohne Nahrungsergänzungsmittel leider nicht.
Ja, krass. Ja, ist total krass. Also das ist.
Und ich sehe auch aus Erfahrung wirklich immer wieder niedrige B-Vitamine sind ganz, ganz wichtig für Energieproduktion.
Ja.
Vitamin C und E sind so die Antioxidantien, sind aber sogar auch noch ein bisschen bekannter unter den Leuten, wo man mal sagt, man nimmt eine Vitamin C-Tablette.
Vitamin B12 ist relativ bekannt, ne? Da gab es
genau.
so für ältere Menschen meistens so ein Pulver, was man einnehmen muss, aber es ist, glaube ich, nicht ein Thema, was nur auf Ältere beschränkt ist, oder?
Nee, also es ist tatsächlich für jedermann. Und ich sag immer wieder, testen. Wenn die Werte okay sind, braucht man nichts. Meistens sind die Werte nicht okay.
Was ist mit dem
Vitamin D?
Ja, ich wollte gerade sagen, Vitamin D. Ich wollte gerade sagen, Vitamin D, was ist denn damit?
Genau, haben wir auch. Kann man jeden Arzt fragen, wenn die es messen. In Deutschland kriegen wir keine gute Vitamin D-Werte. Auch im Sommer nicht, weil einfach die Einstrahlung nicht stark genug ist, weil wir zu begleitet sind. Mhm. Man braucht Hautexposition zur Sonne. Wenn wir Sonnencreme drauf tun, ist auch keine Vitamin D-Produktion. Also da kommen wir nicht auf genügend Werte, ja.
Und
die Leute fühlen sich gleich besser, ne?
Absolut. Also das kann ich nachvollziehen. Also ein durchaus höherer Vitamin-D-Spiegel bei mir führt auf jeden Fall zu deutlich mehr Energie und vor allem positiver Laune, habe ich das Gefühl. Und ich supplementiere ja auch bei mir in der Familie immer mal durchaus freizügig und merke auch, da ist die Laune auch besser, also wenn die das bekommen. Und ich merke auch, die Halbwertszeit von Vitamin D ist ultra kurz.
Mhm.
Also gefühlt einen Tag. Und wenn ich nicht jeden Tag supplementiere, in dem Fall habe ich das Gefühl, ist der Speicher sofort wieder leer.
Und das finde ich das Tolle halt auch in diesen Bluttests, weil ich messe es, dann ändere ich meine Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel und dann messe ich wieder.
Wann würdest du normalerweise wieder messen? In welchem
Zyklus? Nach 6 Monaten.
6 Monate,
ja. Und dann sehe ich ja, ändert sich was? Vertrage ich auch die Nahrungsergänzungsmittel? Nehme ich die Stoffe wirklich auf? Wenn nicht, würde ich die Firma mal wechseln und ein anderes Präparat probieren. Und wir haben auch ein ganz tolles Team in der Praxis vom Dr. Schwarzel, weil wir haben Kinesiologie dabei, wir haben eine Labormedizinerin mit dabei, Gastroenterologin, Internisten. Wir machen ja auch Stressmessungen und Fitnesstests, Spirometrie, Körpermessungen. Und da sehen wir einfach auch, gerade im Bereich auch Kinesiologie, sind die Nahrungsergänzungsmittel, die Firma, dieses Präparat, ist das für einen persönlich gut? Und das ist auch unterschiedlich.
Krass, ist ja auch unterschiedlich.
Deswegen gibt es diese verschiedenen Firmen auch, weil der eine verträgt das Präparat besser, der nächste das. Deswegen, je weiter ich da auch forsche und auch mich in meiner Doktorarbeit mit beschäftige und auch da im Lehrstuhl bei uns in personalisierte Ernährung Einblicke bekomme, da finde ich auch, dass allgemeine Ernährungsempfehlungen funktionieren nicht.
Ja, okay.
Und ich weiß nicht, ob es manchmal, das wäre jetzt zu weit gefasst, der Gesundheit schaden, aber wenn man etwas macht, wo man nicht weiß, ob das wirklich für einen gut ist, ich würde es testen. Testen und ein Expertenteam dazu nehmen.
Wenn ich mir jetzt anschaue, jetzt habe ich, man schafft es ja, einige Mikronährstoffe lassen sich wahrscheinlich relativ schnell aufbauen und Vitamine, also die Energie, die Speicher, sage ich mal so. Weil wenn ich mir vorstelle, so Zink oder sowas, kann ich mir vorstellen, wenn man den Speicher mal aufgebaut hat dann schützt er dann ganz gut vor einer Erkältung oder sowas, dann wird er wieder abgebaut und dann muss ich wieder aufbauen. So, das heißt, innerhalb von 6 Monaten, sagst du, kann ich zumindest mal eine Veränderung hervorrufen, die auch sichtbar ist in den Bluttests. Und da ist meine Frage, jetzt sagen wir mal, ich fühle mich gut, dann nehme ich die ganzen Mikronährstoffe, die du empfohlen hast, weil der Bluttest das sagt, ich fühle mich danach gut oder besser. Mhm. Aber was habe ich denn für einen langfristigen, Effekt auf meine Gesundheit, wenn ich diese Mikronährstoffe im Optimum behalte?
Ja.
Weil es geht ja darum, klar wollen wir uns alle jetzt gut fühlen, aber die Frage ist, wir wollen ja auch im Alter fit sein.
Ja.
Und da ist die Frage, spielt das eine Rolle? Kann man das schon sagen? Ist das wichtig? Oder ist es dann am Ende, weiß ich nicht.
Finde ich ganz wichtig, dass du es ansprichst auch, weil das ist so die Krux dahinter. Die meisten Menschen, die jetzt keine Symptome haben, keine Probleme, irgendwas, die komplett gefühlt gesund sind, wo aber vielleicht die Werte nicht im optimalen Bereich sind, die denken natürlich, ja, aber ich habe ja nichts.
Ja, genau.
Und das ist leider genau das, die Zivilisationserkrankungen und Beschwerden, die kommen mir dann alle im hohen Alter und dann kommen sie mit einer Wucht und zwar alle zusammen.
Ja.
Und da kann man aber wirklich Vorsorge machen. Und diese, unsere neuen Erkrankungen oder die Erkrankungen, an denen wir hauptsächlich erkranken, sind Zivilisationskrankheiten, sind Lebensstilerkrankungen. Und da kann ich wirklich viel Prävention machen, wenn ich meine Mikronährstoffe und auch die Blutwerte, also auch wie Blutfettwerte, LDL, HDL, Cholesterin, die Stoffwechselmarke, auch Blutzucker, was wir gesprochen haben, wenn ich die alle in einem guten Bereich halte, gerade eben auch, was wir gesagt haben mit Omega-3, wenn ich meine, also Omega-3 und Antioxidantien und zu den Antioxidantien zählt auch Vitamin C und E, kann ich gegen meine Entzündung, gegen den oxidativen Stress kämpfen.
Mhm.
Und wenn ich das alles schon mal niedrig halten kann, dann kriege ich viel weniger Probleme. Gelenkerkrankung, Arthritis ist eine Entzündungserkrankung. Haut ist auch, es ist eine Entgiftung. Also da treten ganz viele Gesundheitsprobleme oder auch im Alter, was wir besprochen haben, mit Alzheimer, Demenz auf. Das hat mit Omega-3-Spiegeln zu tun und mit Vitamin K. Und da spielen immer Mikronährstoffe wie auch Aminosäuren, Fettsäuren eine große Rolle. Und wenn ich die Werte präventiv im grünen Bereich halte, dann bin ich schon mal sehr, sehr, sehr gut gewappnet. Ist natürlich keine Garantie, aber eine sehr, sehr große Chance, dass ich nichts bekomme.
Ja, super spannend. Deswegen auch nochmal für euch die Info hier an der Stelle. Schaut euch auf jeden Fall den Podcast an, den wir aufgenommen haben, Juliane und ich, zum Thema Blutzucker. Super, super spannender Podcast. Sag euch, da sind Sachen dabei, von denen habe ich noch nie gehört. Sensationelle Hacks auch dabei, wie man Blutzucker stabil halten kann. Und auch, wir haben da über Demenz gesprochen, wir haben über viele Themen gesprochen, chronische Erkrankungen, worüber wir ja heute auch nochmal sprechen, in der personalisierten Ernährung. Aber dort vor allem sehr, sehr stark bezogen auf den Blutzucker und natürlich auch das Thema Diabetes, Prädiabetes und so weiter. Also schaut euch den an, der ist auch ein Podcast Wahnsinnsepisode.
Deswegen. Ich bin auch immer wieder fasziniert, was man mit Mikronährstoffen und mit Ernährung tatsächlich bewirken kann.
Mhm.
Also meine Mutter ist auch Medizinerin, also ich weiß auch schon, dass welche Medikamente schon Sinn machen und das natürlich, wenn man Beschwerden hat, dass man nicht nur alternativ das jetzt mal so heilen sollte. Es hat schon seine Berechtigung. Aber ein Medikament ist immer eine Symptombehandlung.
Ja.
Das geht ja nicht an die Ursachen. Und die Ursachen, die stecken im Lebensstil. Und da haben wir eben ein ganz tolles Team, wo genau rausfindet, okay, ist es Ernährung, ist es das Stresslevel, wie ist mein Stoffwechsel da, wie sind die Laborwerte. Und dann kann ich damit wirklich die Symptome verbessern. Es ist, cool. es ist kein Heilmittelversprechen natürlich, aber wir sehen immer wieder, dass die Beschwerden deutlich zurückgehen. Und das finde ich, das ist für die, wenn man betroffen ist, ein extremer Gewinn an Lebensqualität.
Das heißt also, ich kann auch chronische Erkrankungen wirklich mit einer personalisierten Ernährung natürlich auch schützen, also dass ich sie gar nicht bekomme, aber auch, auch wenn ich sie habe, komplett verändern.
Ja. Sehen wir auch einen ganz großen Effekt bei Autoimmunerkrankungen, auch wenn da Gluten und Casein weggelassen wird, also Gluten und Milchprodukte, dann werden die Symptome, und jetzt mal abgesehen von wie die Mikronährstoffe und Lebensmittelverträglichkeit ist, dass sich die Symptomatik deutlich verbessert.
Wahnsinn.
Also multiple Sklerose kann man deutlich verlangsamen, Kinder mit ADHS, also da ist... Ich würde immer erst den Weg über alternativ tatsächlich auch gehen, mal schauen, Thema Ernährung, was kann man machen. Und ich bin da wirklich fasziniert, wie groß die Möglichkeiten sind. Da lerne ich auch immer wieder aufs Neue, wo ich sage, wow, Wahnsinn, dass das funktioniert alles auch. Und wie das System sich auch wieder umstellen kann. Also unser Darm kann sich innerhalb von ein paar Wochen, stellen wir fest, dass das sich regeneriert, dass das sich das Darmmikrobiom wieder ändert. Also man hat da wirklich starke Hebel.
Genau, wir haben ja gerade über die Bluttests gesprochen. Super spannend. Welchen Einfluss spielen denn die Gentests bei deiner Arbeit eine Rolle? Machst du Gentests oder lässt du die außen vor?
Genau, wir machen im Labor auch Gentests. Hat natürlich einen starken Einfluss, weil das sind die Gene, die können wir nicht wirklich verändern. Auch wenn wir wissen, dass die Epigenetik, also den Lebensstil, wir haben einen viel größeren Einfluss haben. Aber da können wir schon mal sehen, wie funktioniert denn grundsätzlich unser Stoffwechsel. Sind wir zum Beispiel besser, verbrennen wir besser auf Kohlenhydraten, auf Eiweiß? Wie ist denn die Eiweißverdauung schon mal genetisch gesehen auch? Ich würde zuallererst tatsächlich mit eher Tests starten, wie diese Lebensmittelunverträglichkeit, Bluttests, was die Mikronährstoffe angeht. Mhm. Und auch, wenn es von der Anamnese und so auch hervorsticht, ein Darmtest. Weil das sind natürlich Sachen, die beeinflussen wir durch unseren Lebensstil und wie wir leben, bis zu dem Zeitpunkt, bis wir in die Praxis kommen letztendlich, sehr stark. Und das sind die größten Trigger. Also es bringt natürlich nichts, wenn ich weiß, okay, ich habe genetisch, habe ich zwar keine Laktoseintoleranz, aber ich habe trotzdem, wenn ich Milchprodukte esse, sehe ich im Darm, dass es Entzündung verursacht.
Ja.
Also da hat natürlich die aktuelle Situation und vor allem eben das Darmmikrobiom und wie ich jetzt so gelebt habe die letzten Jahre einen viel größeren Einfluss nochmal als die Genetik.
Ja, Wahnsinn.
Deswegen, das würde ich auf alle Fälle testen. Kann man zusätzlich noch machen, macht definitiv auch Sinn. Das Schöne ist auch, die Tests werden ja immer einfacher. Es ist immer schön, wenn man den Patienten einmal sieht, weil man eben beim Sehen auch und wie er sich verhält und wie die Haut ist, wie die Konzentration da ist, wie geredet wird, da kriegt man schon ganz, ganz viel Input selber, was denn auch Thema sein könnte, was der Patient vielleicht noch gar nicht so sieht auch. Und wir diese Tests machen können, aber man kann die Tests auch, das ist Schöne, gibt's, kann man ja per Post verschicken und die kann man auch aus der Ferne machen.
Ja.
Also gerade Lebensmittelunverträglichkeitstest, Mikronährstoffe. Und das sind die ersten Stellen, an denen ich mal schrauben würde und da hat man so einen großen Hebel.
Ja, total krass. Also sehr cool auf jeden Fall. Also, vor allem auch danke nochmal für die Erklärung mit den Mikronährstoffen und auch mit dem ganzen Thema, wie der Darm sich entwickelt. Das finde ich super spannend. Erzähl doch mal ein paar Erfolgsgeschichten oder auch was für Themen eigentlich die Menschen haben, wenn sie besonders bei persönlicher oder personalisierter Ernährung zu dir kommen und wie du ihnen helfen konntest, sodass sie da ihr Leben verändern konnten. Vielleicht hast du eine anonymisierte Geschichte, die du mal erzählen kannst.
Geschichten passieren bei mir tatsächlich jeden Tag. Also ob es ein Hochleistungssportler ist, der tatsächlich zum Beispiel vom Darm her auf Eier und Vollkornprodukte reagiert, wo man als allgemein sagen würde, noch aus Sportlersicht, ja, esst es zum Frühstück, das ist super gesund. Aber er hat sich zum Beispiel einfach immer müde danach gefühlt und konnte seine Leistung nicht abrufen.
Interessant.
Plus hat eben aufgrund dessen, weil er es nicht verträgt und es aber gegessen hat, weil die Empfehlungen allgemein draußen sind und Menschen informieren sich ja über diese allgemein und gehen in der Regel nicht, nehmen das Geld in die Hand und gehen zum Experten, hat er dann Entzündungen und hat auch Grund in der Geschichte deswegen öfter Verletzungen gehabt. Mhm. Und das ist natürlich dann die Frage, kann ich dann überhaupt von dem Sport leben oder nicht?
Ja, absolut.
Aufgrund solcher Geschichten. Dann haben wir auch in der Alltagspraxis Patienten, die mit Arthritis zum Beispiel auch reinkommen, wo es dann heißt, ja, der Arzt hat gesagt, da kann man nichts machen, das muss man die Medikamente bis lebenslang nehmen, wo Ernährungsmedizin wir einen sehr, sehr starken Hebel haben. Und da kann ich wenn ich die gesättigten Fettsäuren, also die schlechteren Fette rausnehme, gesunde Fette integriere, die Entzündungen mit Antioxidantien und Omega-3 runterfahre, sind keine Beschwerden mehr da, keine Steifigkeit, ich muss keine Medikamente mehr nehmen.
Mega.
Also das ist für die Menschen halt ein riesen Lebensgewinn, wenn sie plötzlich erstens Wohlbefinden haben, gerade Verdauungsgeschichten sind total unangenehm, wenn keine Beschwerden vorherrschen, wenn Menschen noch ihren Sport und Bewegung ausführen können oder überhaupt ihre Arbeit ausführen können. Und viele Patienten haben wir auch, das ist ja im Alter, würde sowieso zunehmen, dass man schlechtere Cholesterinwerte hat und Bluthochdruck. Und ich kenne so viele, die dann einfach auch lebenslang Blutdrucksenker, Cholesterinsenker nehmen, 2-3 Medikamente, und die ich aber mit Bewegung und Ernährung medikamentenfrei machen kann.
Wahnsinn.
Das ist.
Also, das finde ich super spannend. Zum Beispiel, das heißt also, wenn du jetzt einen leichten Bluthochdruck hast, dann kannst du da mit Bewegung und auch Ernährungsumstellung schon komplett wieder auf normal runterbringen. Und ja. Cholesterin anscheinend ja auch.
Ja, ja.
Cholesterin müssen wir eh mal eine eigene Podcast-Folge nochmal zu machen. weil es so ein
unfassbar so viele großes, Mythen.
Ja, genau. Yeah. Ein großes Thema auch ist. Du hattest gerade noch gesunde und also gute und schlechte Fette angesprochen. Gib doch mal ein, zwei Beispiele einfach nur für gesunde und schlechte Fette, damit man sich das vorstellen kann. Ich höre das auch ganz oft, aber ich denke immer so, ist Butter ein gutes oder ein schlechtes Fett? Was ist mit der Avocado? Was ist mit dem Olivenöl? Ja, das ist immer so ein bisschen so, ich weiß es nicht.
Da kann man tatsächlich auch, habe ich schon oft gemacht, so ein komplettes Fettsäureprofil mal messen. Mhm. Ne? Und da die gesunden Fette sind die Omega-3-Fette. Mhm. Wo ich, wie gesagt, diese eine Fettsäure, die kriege ich auch über die Ernährung rein. Das sind, also Nüsse haben immer super gesunde Fette, Avocado, alle Öle. Weiß gar nicht, ob ich was vergessen habe. In Milchprodukten ist so halb-halb, da sind gesunde, aber auch so ein bisschen ungesunde Fette drinnen. Klar, Fisch, Eier, das haben gesunde Fette. Da sprechen wir über Cholesterin noch, weil da gibt es diese Ei-Mythos, dass Eierkonsum den Cholesterinspiegel erhöhen. Ist schon lange wissenschaftlich widerlegt worden auch. Okay. Ganz im Gegenteil, hat sogar einen guten Einfluss auf den Cholesterinspiegel.
Cool.
Genau, und dann hat man die eher schlechten Fette. Das sind vor allem die Transfette. Okay. Was Transfette und gesättigte Fettsäuren, was wir in verarbeiteten Lebensmitteln.
Chips.
Ja. Alles Fastfood. Fastfood okay. Verarbeitet, was ich im Supermarkt Pommes fertig esse. Ja.
Pommes in der Fritteuse sind, haben wahrscheinlich auch Transfette drin.
Ja, absolut. Das sind die meisten drin.
Mhm.
Aber alle verarbeiteten Lebensmittel.
Na krass.
Und die essen wir leider viel zu viel. Deswegen immer frisch kochen, klar. Und das sieht man. Und es ist witzig, ich sehe im Blutwert, die Transfette sind erhöht. Ich weiß, essen Sie viel verarbeitete Lebensmittel? Ja.
Ja, da muss man erstmal drauf kommen, was verarbeitete Lebensmittel sind. Verarbeitete Lebensmittel ist halt alles, was so als Produkt nicht in der Natur wächst.
Ja, ja
das
genau.
Das ist so relativ schnell verarbeitet, also ob das ein Leberkäse ist, ja, hier in Bayern, oder ob das eine, ich sag mal so, das ist, Nudeln sind ja auch am Ende verarbeitet, wobei die wenig Fett enthalten, aber die meisten Lebensmittel mittlerweile sind brutal verarbeitet.
Ja.
Also ob das die Couscous-Pfanne ist, die man irgendwo zusammen, oder das Barmigoreng ist auch alles.
Wir haben immer weniger Zeit und wir wollen immer weniger kochen. Ja. Und dann wird immer mehr zu verarbeiteten Lebensmitteln gegriffen. Und dann sieht man einfach diese Dysbalance von guten und schlechten Fetten.
Ja, krass. Ja, mega cool. Hast du auch vielleicht eine Success-Story, wo jemand wirklich schlechte Mikronährstoffwerte hatte, dann das aufgefüllt hat und sich danach super gut gefühlt hat? Oder wo der Ernährungsplan, sag ich mal, so wirklich von unfassbar schlecht zu, und dann habt ihr das getestet und dann einfach total energiegeladen dann rausgegangen ist, sozusagen nach 6 Monaten oder 12 Monaten, was auch immer der Zeitablauf war.
Genau, wenn man diese Lebensmittelunverträglichkeiten testet und es jetzt nicht die genetischen sind und man sieht eben, okay, da stehen ganz, ganz viele Lebensmittel in Rot drauf und die darf man, die soll man nicht essen, weil die Entzündung auslösen. Dann weiß ich schon auch, da ist ein Leaky Gut, da ist auch eine Dysbalance vom Darmmikrobiom. Weil wenn mein Darm intakt ist und mein Darmflora gut funktioniert, dann sollte ich alle Lebensmittel, wo ich jetzt nicht genetisch eine Unverträglichkeit habe, eigentlich im grünen Bereich sein und sollte ich essen können. So, wenn mein Darm jetzt aber nicht intakt ist und mein Darmmikrobiom nicht gut funktioniert, dann gehen eben auch Stoffe rein, die da nicht rein gehören und aktivieren mein Immunsystem und reagieren auf die Stoffe von den Lebensmitteln eher. Und dann hatte ich tatsächlich einen Patienten, der hat mich angerufen, SOS, er konnte fast gar nichts mehr essen, also konnte keine Milchprodukte essen, konnte kein Brot mehr essen, konnte keine Eier essen, konnte keine Nüsse essen. Und konnte kein Bier mehr, Hefe.
Ja.
Also eigentlich, ich glaube, er hat mich wegen einem Bier angerufen.
Ja.
So, Leben ist vorbei, ich reagiere auf diese Lebensmittel, es kam im Test raus und ich spüre auch tatsächlich, dass ich dauernd Verdauungsprobleme habe, wenn ich diese Lebensmittel esse. Und er hatte echt, der war in Tränen gerührt und er dachte, er muss jetzt wirklich sein ganzes Leben lang, kann er nichts mehr essen und auch nie wieder Bier trinken.
Ja.
Und dann macht man mal 6 Monate, reduziert diese Lebensmittel, die draufstehen, plus macht zusätzlich eine Darmsanierung mit eben Nahrungsergänzungsmitteln, die den Darmaufbau unterstützen. Gibt auch noch die Mikronährstoffe, die man benötigt. Und baut den Darm einfach wieder auf. Da spielt natürlich auch die Häufigkeit von Ernährung eine Rolle, Ernährungsfrequenz, wie viele Mahlzeiten esse ich. Und den haben wir dann wirklich nach 6 Monaten wieder zu hinbekommen, dass er diese Lebensmittel wieder essen kann, eine ganz normale Ernährung haben kann, Bier trinken kann.
Ja, super.
Und also der war wirklich das von Leben ist zu Ende zu ich habe wieder Happy Life.
Das ist sensationell. Ja, richtig cool. Ja, das ist ja auch wirklich auch ein Thema. Ne? Man hat dann Angst davor, dass man dann gar nichts mehr essen darf, aber es ist ja auch nur kurzfristig. Und da wollte ich auch mal fragen, wenn es heißt, nicht mehr so regelmäßig essen. Es gibt ja wirklich Verbot, ist dann rot, glaube ich, und dann gibt es so dunkelorange oder so halbrot, ist dann halt weniger essen. Was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, einmal die Woche, zweimal die Woche? Ich meine, es hängt wahrscheinlich wieder davon ab, aber mit weniger ist einfach nur interessant. Oder ist es einmal im Monat? Was ist mit weniger gemeint, damit diese Auslösung in der Leaky Gut, auch diese Entzündungserscheinung aufhören, damit es heilen kann?
Die Lebensmittel, die dann als rot erscheinen, die würde ich komplett rausnehmen für 6 Monate. Die so orange sind und die so mittelgut waren, da sollte man ja 1, 2, maximal 3-mal die Woche die nur drin haben. Okay,
also nicht mehr täglich.
Das genau, und da kommt es auch auf den Score an. Also wir haben da so einen Score bis 100.
Ja.
Und je nachdem, wie groß die Zahl ist, sollte man die umso weniger essen.
Okay.
Und das ist natürlich auch eine Frage. Also ich kann die Lebensmittel schon auch drin lassen, dann dauert halt der ganze Prozess von der, bis der Darm wieder in Ordnung ist, viel länger. Genau.
Okay.
Also alles, was ich letztendlich mache, auch natürlich Stress reduziere, mich gut, also Bewegung, Schlaf anschaue, Nahrungsergänzungsmittel, alles, was ich einfach zusätzlich zu meiner aktuellen Lebensstil mache, ist immer so ein bisschen ins Gesundheitskonto einzahlen.
Cool. Das ist echt cool. Was ist denn der erste logische Schritt, wenn ich jetzt sage, boah krass, ich habe eventuell Leaky Gut oder ich glaube, meine Mikronährstoffe sind nicht so sinnvoll oder ich habe mich schon 7-mal an irgendeiner Diät probiert, funktioniert nicht. Mein nächster Schritt sollte ein persönlicher Ernährungsplan sein. Was ist mein erster Schritt? Was sollte ich machen?
Am besten ist, wenn Kunden, Patienten zu uns in die Praxis kommen für einen Tag.
Ja.
Da können wir erstens mal so eine Anamnese machen, plus wir können gleich diese Tests machen. Und da haben wir eben unser Expertenteam, wo wir genau wissen, okay, was ist denn persönlich für dich wirklich relevant und was macht auch Sinn zu testen? Also wir sind auch keine Fans von Übertesten, sondern machen nur das, wo wir sehen, okay, das ist notwendig. Dann kann man alles auch aus der Ferne machen und Coaching auch machen und online. Es macht Sinn, einen Tag reinzukommen. Ansonsten trotzdem kann man gerne auch das eben diese Tests zugeschickt bekommen. Kann man auch aus der Ferne machen und in Erstkontakt treten.
Ja.
Also ich denke einfach das Gespräch suchen.
Ja, mit dir oder beim Dr. Schwarz.
Ja, genau. Und dann findet man schnell heraus, was ist für einen geeignet. Ja,
super cool.
Und das sehen wir auch immer wieder, dass es wird zu wenig geredet. Und klar, ein Arzt, der muss seine Abrechnungen machen und die Leistung, Gespräch wird nicht bezahlt von der Kasse.
Ja.
Die haben in 5-Minuten-Takt die ganzen Patienten und da wird keine gescheite Anamnese mehr gemacht. Was soll der denn wirklich also nicht nur diagnostizieren, sondern auch verschreiben? Letztendlich, der kann nur Medikamente verschreiben. Also wir nehmen uns die Zeit, wir schauen uns wirklich eben Schwangerschaft, Geburt, Stillen, wie war die Kindheit, was war sowohl sozial, psychisch, wie war Bewegung, Ernährung, um zu schauen, wo können wir denn den Patienten abholen.
Ja, Wahnsinn. Und das ist natürlich was, also jetzt nur mal auch, um das klarzustellen, wenn man jetzt zum Allgemeinmediziner geht, ja, der kann diese Tests ja auch gar nicht durchführen, oder? Der kann also erstmal die Anamnese, dafür hat er ja gar kein Expertenwissen, aber der kann auch diese Tests gar nicht durchführen, die er macht, weil er gar nicht die hat er gar nicht vorrätig. Also das heißt, man darf nicht vergessen, das ist etwas sehr Spezialisiertes, was aber einen riesen Impact auf euer Leben haben kann. Aber das kriegt man halt nicht, wenn man zum Hausarzt geht, sondern muss man halt zum Spezialisten
gehen. Viele Gesundheitsleistungen werden nicht abgerechnet.
Ja.
Selbst wenn ich meinen Doktor dann habe in Ernährung, in personalisierte Ernährung, Ernährung an der Uni studiert, ich darf mit der Kasse nicht abrechnen. Ich darf mit gesetzlichen Patienten, können wir diese Leistung bei der Kasse nicht abrechnen. Das ist Selbstzahlerbasis.
Ja, weil Prävention nicht so wichtig ist für die Kasse, sondern nur
sie übernehmen dann am Ende die Krankheiten.
Genau, die Krankheiten bezahlen sind, aber die Prävention nicht so wichtig ist. Aber du merkst ja auch, die Leute, die sich damit beschäftigen und jetzt hoffentlich auch viele, die hier zuhören, verstehen, dass das so wichtig ist, sich darum zu kümmern und dann präventiv was zu machen, damit man lange gesund ist. Ja? Also deswegen heißt der Podcast ja auch gesund werden und gesund bleiben. Ja? Und nicht, wie bekämpfe ich die Krankheiten am Ende.
Und da finde ich, der erste Schritt ist testen. Das ist ja das Spannende, das haben wir im Blutzucker-Podcast besprochen, die Blutzuckerwerte mal zu testen, mal einen Bluttest zu machen mit, wie sind meine Blutfette, wie sind meine gesundheitlichen Marker, plus auch die Mikronährstoffe. Und dann sehe ich, bin ich eigentlich gut aufgestellt, um nichts zu bekommen, habe ich schon mal die besten Voraussetzungen.
Ja.
Und Thema ist halt leider, dass all diese Zivilisationserkrankungen schleichend sind und die kommen am Ende.
Ja.
Und die kriegt man leider nicht die Rechnung sofort. Und da finde ich das wirklich spannende Tool auch eben diese Blutzuckermessung, weil die sagt, das ist ein Tool, da kann ich live in den Körper schauen.
Ja.
Und ich sehe einen sofortigen Effekt, weil wir kriegen ja nicht die Rechnung nach einer Mahlzeit, das war jetzt schädlich für deine Blutfette und für deine Blutgefäße, du kriegst jetzt einen Herzinfarkt.
Ja.
Sondern wir kriegen den Herzinfarkt dann, wenn wir 50 sind.
Ja, Wahnsinn.
Und was ich aber sagen kann auch, ist, wir sehen eine Tendenz, die Patienten werden immer jünger.
Mhm.
Also ich sehe so viele junge Leute, die zu uns auch ins Expertenteam kommen, die schon Allergien haben. Wie krass sind die Allergien und Unverträglichkeiten zugenommen? Dann Hautgeschichten, Entzündungsgeschichten, jetzt schon Herz-Kreislauf-Probleme in jungen Jahren. Damals war das ja viel später noch. Das ist jetzt schon wer kein Medikament nimmt, ist schon ein Ausnahmefall wahrscheinlich.
Und das dicht an der falschen Ernährung, oder?
Ja, Lebensstil. Alles, ja.
Ah, krass. Ja, deswegen, also, ihr habt jetzt das gehört, das ist schon ein wichtiger Aufruf an der Stelle. Geht den ersten Schritt, kontaktiert gerne die Juliane oder die Praxis Dr. Schwarzel, um auch dann zusammenzukommen, damit ihr mal so initial Tests machen könnt oder was für euch relevant ist, halt auch einfach mal besprechen könnt. So eine Anamnese oder auch ein Erstgespräch einfach mal anzuhören, was in eurer Situation sinnvoll ist. Und dann da einfach den ersten Schritt zu gehen. Weil ich weiß bei mir, ich habe es auch gemacht. Ich habe viele Lebensmittel gesehen, wo ich mir dachte so, huch, ich darf jetzt kein Parmesan mehr essen. Das war ein bisschen frustrierend, aber tatsächlich habe ich auch dann ein bisschen mehr drauf gehört und gemerkt, dass auch bei mir das durchaus dann gewisse Lebensmittel einfach zu Unwohlsein geführt haben, ja, und auch die ich nicht gut vertragen habe. Und es ist wichtig und vor allem langfristig ist es halt wichtig. Deswegen, also hört euch auch gerne den Blutzucker-Podcast ein, da gehen wir auch auf sehr, sehr viele Sachen ein, auch mit der Juliane. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, abonniert gerne den Podcast, schaut rein. Wir versuchen hier einfach aufzuklären über viele der Themen, die einfach so vorkommen und wo man auch durchaus durch auch alte wissenschaftliche Stände falsche Bezüge hat. Ja? Und wir wollen das einfach aufklären, damit ihr gesund werdet, damit ihr gesund bleibt und auch einfach Spaß im Leben habt und auch wenn solche Sachen manchmal ein bisschen was kosten, das darf man auch nicht vergessen. Wir sind in Deutschland, sagen, oh, das wird nicht von der Kasse abgerechnet. Deswegen machen wir das nicht. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wie viel wert ist euch eure Gesundheit? Wie viel wert ist euch eure Gesundheit? Und das ist eine Sache, die sehe ich stark. Ich bin auch viel in den USA immer unterwegs gewesen. Thema Bildung. Ja, in Deutschland haben wir das große Glück, dass Bildung quasi umsonst ist. Das heißt aber auch oft, dass im Erwachsenenalter oder auch nach dem Studiumalter viele Menschen sagen, oh, die Weiterbildung kostet mich was, das mache ich nicht. Man darf nie vergessen, in den USA müssen die für alles bezahlen und deswegen zahlen die auch später für ihre Weiterbildung selber. In den USA müssen die auch für ihre Gesundheit alles selber bezahlen, deswegen zahlen die dafür. Und da müsst ihr euch immer fragen, wie wichtig ist eure Bildung, wie wichtig ist eure Gesundheit? Ich habe mich damals entschieden, vor vielen Jahren, die Gesundheit ist eine der wichtigsten Sachen für mich, deswegen gebe ich dafür gerne Geld aus und ich merke auch viele Effekte und ich arbeite immer noch an einigen Baustellen, aber deswegen ist es auch nicht so verrückt teuer, wie man das denkt. Ja, am Ende sind das ein paar hundert Euro, die man auch für ein Abendessen mittlerweile ausgibt, die euch die ersten Tests ermöglichen. Und ich kann nur dazu aufrufen, dass man durchaus das angehen sollte, wenn man merkt, dass ein Thema für einen ist.
Da finde ich ein ganz spannender Punkt, wie viel investiert man in sich selber?
Ja.
Und schenke ich mir selber auch Gesundheit? Bin ich es mir wert?
Ja.
wie viel Geld für entweder materielle Dinge oder auch für Alkohol zum Feiern ausgegeben wird.
Ja, absolut.
Und da eben nicht in Gesundheit investiert wird. Und wie du so schön gesagt hast, in Weiterbildung, Gesundheit zu investieren, da sollte man jedes Jahr Geld in die Hand nehmen. Und erstaunlicherweise die Menschen, die wirklich gesund sind und die auch alt werden und auch Experten sind, die stecken sehr, sehr viel Geld jedes Jahr in Gesundheit, in wieder andere Coaches und Experten.
Ja.
Und in Weiterbildung. Also selbst ich stecke jedes Jahr sehr, sehr viel Geld immer dran, mich immer noch mein Wissen weiterzubilden in meinem Bereich, als auch in anderen Bereichen. Und ich selber nehme auch die Leistung aus unserer Praxis in Anspruch.
Ja,
und zapfe auch andere Coachings und Experten an und schaue an den anderen Bereichen, wo die sich noch besser auskennen.
Ja.
Wie kann ich das verbessern?
Absolut. Also für mich ist es auch essentiell. Und man darf auch nie vergessen, wenn man die Gesundheit nicht mehr hat, bringen einem auch die ganzen anderen materiellen Dinge gar nichts mehr.
Und man gewinnt Lebensjahre.
Ja, genau. Deswegen in diesem Sinne, genau, gewinnt die Lebensjahre. Liked gerne, kommentiert, sagt uns, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Podcast, wenn es wieder heißt, gesund werden, gesund bleiben. Und bis dahin, ciao.
Das war's für diese Folge des Podcasts. Denken Sie daran, gesund werden, gesund bleiben. Das liegt in Ihren Händen. Bis zum nächsten Mal.